So, gleich sind wir soweit. Ein Foto möchte ich euch zeigen jetzt. Und dann noch ein zweites. Und da möchten wir kurz darüber nachdenken. Das, was wir jetzt sehen werden, wie heißt das? Ich stelle mal eine Frage jetzt schon, bevor das Bild schon da ist. Das, was wir jetzt sehen, wie heißt das? So, ein Bild nach vorne gehen bitte. Ja, es steht eigentlich schon oben, die Antwort, aber wie heißt das? Galaxie. Also, was ist eine Galaxie? Wer weiß es? Was ist eine Galaxie? Die in Ulm letzte Woche waren, Lea hört das zum zweiten Mal heute, die Predigt. Sie hat alle Antworten schon fertig. Was ist eine Galaxie?
Ja, das ist eine chemische, andere Welt, kann man sagen, die besteht einfach aus vielen Sternen und Sonnen und.
Okay. Andere Himmelswelt, die aus vielen Sternen besteht und Sonnen. Danke, ja. Hast du eine Idee, Adrian? Das Gleiche. Ja. Wenn man am Abend, wenn es dunkel ist, vor allem im Winter, haben wir längere Nächte, hinausgeht, dann sieht man ganz viele weiße Punkte, oder? Und wenn man ein bisschen näher schaut, manche von diesen weißen Punkten sind dann tatsächlich Galaxien. Nur 7 von den Punkten, du siehst am Himmel, nur 7, maximal 7, wenn überhaupt, sind Planeten aus unserem Sonnensystem. Alles andere ist viel weiter weg. Und ihr wisst, wir sehen ja mehr als 7 Punkte am Himmel am Abend, viel mehr als das. Eine Galaxie. Diese Galaxie haben ja verschiedene Namen und die Astronomen haben dann so kryptische Bezeichnungen. NGC, G steht für Galaxie und dann hat es den Namen dann 4414. Und das ist einfach ein Beispiel von vielen. Aber die Frage ist jetzt, und das finde ich auch ganz faszinierend, dass ich liebe es, ich bin ein bisschen so ein Hobbyastronom. Ja, ich weiß nicht, ob jemand da auch gerne den Sternenhimmel anschaut. Es ist faszinierend, am Abend hinauszuschauen und den Sternenhimmel anzuschauen. Zum Beispiel gestern ist mir wieder der Orion aufgefallen, es war klarer Himmel. Die 4 Punkte und dann die 3 so in einer Linie in der Mitte ungefähr. Faszinierend. Und da stelle ich mir die Frage, boah, das sind alles Himmelswelten und da gibt es bewohnte Welten auch. Und ich würde so gern aufspringen, aber ich komme nicht weit, oder? Dann zieht es mich wieder zurück. Ich stecke hier fest an diesem Planeten. Und wir kommen nicht raus. Aber da gibt es viele Planeten, die bewohnt sind, die da eigentlich darauf warten, uns kennenzulernen. Und eine Galaxie ist eben diese NGC 4414. Und jetzt ein bisschen, damit wir verstehen, wie gigantisch das ist. Was ist so die normale Geschwindigkeit, wenn ich auf der Autobahn reise? Es hängt jetzt vom Fahrstil ab. Frag mich Christian, was ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit auf das? Nur 120? Ich hätte dich fast für das Doppelte eingeschätzt, aber da habe ich dir Unrecht getan wahrscheinlich. Kann sein, dass die Mama flotte ist dann. Auf jeden Fall sagen wir 200, ja, also das ist schon viel. Aber wenn wir mit 200 km/h im Universum unterwegs sind, kommen wir ja ewig nicht voran. Also im wahrsten Sinne des Wortes, da bewegt sich ja nichts. Wir müssen eine andere Geschwindigkeit ansetzen. Wir müssen mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Und Lichtgeschwindigkeit ist wie viel? Wie viel ist Lichtgeschwindigkeit? Pro Sekunde wie viele Kilometer? 300.000 Kilometer, nicht pro Stunde, pro Sekunde. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Umfahrung Erde mache, einmal rund um die Erde, das sind mir 40.000 Kilometer, dann kann ich die Erde 7,5 Mal umkreisen in eine Sekunde. Ja, das macht ein bisschen schwindelig. Ja, 7,5 Mal pro Sekunde die Erde. So, wenn das die Geschwindigkeit ist, wie lange brauchen wir, bis wir bei unseren Freunden in der Galaxie NGC 4414 ankommen? Mit der Geschwindigkeit jetzt, Lichtgeschwindigkeit. 7,5 Mal rund um die Erde pro Sekunde. Wie lange brauche ich, bis ich dann dort bin? Und das Faszinierende ist, die Astronomen haben es herausberechnet, 60 Millionen Jahre. Mit der Geschwindigkeit, überlegt euch das. Das ist ja unglaublich, 60 Millionen Jahre. Und das ist ja ein bisschen schneller als bei der Autobahn. Und trotzdem so lange. Gigantisch. Jetzt kommst du an hier im Osten, ja? Du kommst hier gerade an, nach 60 Millionen Jahren. Wie lange brauchst du jetzt, um deinen Freund, der hier wohnt, von ihm zu einem anderen Freund, der da wohnt, zu reisen, nur die Galaxie zu durchqueren? Wie lange brauchst du dann? Mit der gleichen Geschwindigkeit. Also 60 Millionen Jahre haben wir jetzt verbraucht. Und wie lange brauchen wir jetzt, um von hier zu dem anderen Ende von der Galaxie zu reisen? Kann man das auch ausrechnen? Weitere 50.000 Jahre. 50.000 Jahre mit Lichtgeschwindigkeit, nur um diese eine Galaxie zu durchqueren. Ui, das ist gigantisch. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, was für Welten das sind. Wenn man dann überlegt, und dann wenn du dann zurückfährst heute dann in deinem Auto auf der Straße, dann wirst du dir überlegen, es kommt mir alles ein bisschen klein und mickrig vor hier. Ein bisschen unscheinbar im Vergleich zu diesen Dimensionen. Ja, wie viele Sonnensysteme gibt es in einer Galaxie? So ein Sonnensystem wie unseres zum Beispiel. Wie viele solche kann man da vorfinden? Ungefähr 100 Milliarden. 100 Milliarden Sonnensysteme in einer Galaxie. Aber wie viele Galaxien gibt es jetzt im Universum, was die Astronomen bis jetzt schätzen? Auch 100 bis 1000 Milliarden Galaxien, jeder mit 100 bis 1000 Milliarden Sonnensystemen. Boah, das ist ja kolossal. Also wir sind wortwörtlich ein Staubkorn im Universum mit unserem Planeten. Und das ist die Welt, die wir sehen am Abend. Deswegen fasziniert mich die Welt. Denn der Blick am Abend, überleg dir das, hinaus ist der einzige Blick, den wir von diesem Planeten jetzt in das ungefallene und ewige Universum werfen können. Wir können jetzt schon eigentlich die Ewigkeit sehen. Wir können jetzt schon das sehen, wo noch nie Sünde war, aber halt auf sehr große Distanz sehen. Aber wir sehen es. Und der Gedanke fasziniert mich, wenn ich am Abend da stehe und sage, das ist eigentlich ein sichtbarer Kontakt mit dem ungefallenen Universum, nur die Distanz ist halt unüberwindbar im Moment. Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen zurückwerfen, nächstes Bild, unser zweites Bild, dann im Universum gibt es ja auch sozusagen Städte. Ja? Viele Galaxien machen eine Stadt, das nennt man dort Galaxiehaufen halt. Diese Galaxiehaufen heißt Abel 1689 und hier ist jeder Punkt nicht ein Stern, so wie im vorigen Bild, sondern jeder Punkt ist eine ganze Galaxie mit 100 Milliarden bis 1000 Milliarden Sternen und Sonnensystemen. Dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt. Ihr seht hier, das ist wie eine Scheibe hier an der Seite. Da sieht man sogar ein bisschen die Spiralstruktur. Dann gibt es ganz kleine Punkte, die sind dann noch weiter weg und die größeren sind halt ein bisschen näher. Da zum Beispiel sieht man sehr schön die Galaxie da. Wie viele Galaxien, wenn man jeden Punkt hier zählen würde, sind da in diesem Bild zu sehen? Und die Astronomen haben das hochgerechnet, ungefähr 10.000 Galaxien sehen wir in diesem Foto. Na, die Frage ist, wie lange brauche ich, bis ich in etwa dort ankomme mit Lichtgeschwindigkeit? Wie lange braucht die Reise bis dorthin? Da brauchen wir jetzt viel mehr Zeit. Das ist weit weg. Ja, weil viel näher als das können wir nicht fotografieren. Das andere war eine richtige Nahaufnahme, weil es viel näher war. Du wirst brauchen 2 Milliarden Jahre mit Lichtgeschwindigkeit, bis du hier angekommen bist. Ja, es ist eigentlich atemberaubend, wenn man darüber nachdenkt. Jeder Punkt einer Galaxie. Und überlegt euch hier, wie viele Planeten hier wohl bewohnt sein werden. Alles bewohnt, alles ungefallene Welten, die sich darauf freuen, uns endlich einmal wieder sehen zu können. Aber es gibt ja auch nicht nur bewohnte Welten, sondern was gibt es auch im Universum, neben den bewohnten Welten, an Lebewesen? Haben wir auch? Schauen wir nach. Offenbarung Kapitel 5, und wir lassen das als Hintergrundbild jetzt für die ganze Predigt da. Das ist ein guter Rahmen. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 11. Offenbarung 5 und Vers 11, das Merkblatt ist leider zu Hause geblieben, aber ich bringe es am Mittwoch mit. Dann könnt ihr das dann auch noch schriftlich alles haben. Offenbarung 5 und Vers 11, was lesen wir dort? Was gibt es sonst für weitere Lebewesen außer bewohnte Planeten? Da steht, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausend mal tausend. Und die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Welche Lebewesen werden da erwähnt? Engel. Überlegt euch, wie viele Engel es geben muss, wenn das Universum allein schon mal so groß ist. Gigantisch. Und heute in der Predigt möchten wir über die Engel nachdenken. Ich weiß nicht, wann du zuletzt über das Thema Engel nachgedacht hast oder das Thema Schutzengel nachgedacht hast. Über das möchten wir ganz speziell heute nachdenken. Das ist ein sehr interessantes Thema. Unsere Begleiter, die uns Tag für Tag beschützen. Aber jetzt war ja Universum am Anfang ja alles in Ordnung. Keine Sünde war da. Alles war in perfekter Harmonie. All diese Planeten und Gott und die Engel waren in wunderbaren Gemeinschaft, keine Zwieträchtigkeiten, keine Spaltungen. Und dann kam dieser Augenblick scheinbar, wo sich alles veränderte. Dieser Augenblick, wo dann doch ein schwarzer Punkt hineingekommen ist. Und das Traurige ist, dass es alles mit dem Mächtigsten, mit dem Ersten, mit dem Höchsten aller Engel begonnen hatte, der Namen Luzifer, Licht, Träger des Lichts hatte. Und in Hesekiel Kapitel 28 bekommen wir einen kleinen Einblick, wie diese Harmonie im Himmel jetzt plötzlich begonnen hatte zu bröckeln und etwas Neues, Fremdes entstanden ist, was das Universum vorher nicht kannte. Hesekiel Kapitel 28 und Vers 14. Und hier wird über den Luzifer gesprochen. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Er war ja nach der Gottheit das erstgeschaffene Wesen. Das heißt, von allen Engeln war er der mächtigste, der intelligenteste, der kräftigste, der stärkste. Und das muss man sich überlegen. Das ist auch eine außergewöhnliche Situation, dass nach Gott bist du das erste geschaffene Wesen. Alle anderen geschaffenen Wesen sind unter dir. Er hat auch die Anweisungen, die von Gott kamen, weitergeleitet an die Engel. Er war also die Brücke zwischen der Gottheit und der restlichen Engel. Und das ist ihm natürlich dann in den Kopf gestiegen irgendwann und leider dann dazu geführt, wie wir lesen dann in Vers 15, du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Und wir wissen nicht genau, wie das zustande gekommen ist, wie diese Keim der Sünde, der Rebellion hochgekommen ist. Das wird ein Geheimnis bleiben, auch für alle Ewigkeit. Denn wenn wir klären könnten, wie genau Sünde entstanden ist, sagt ein Autor, dann wäre sie zugleich auch entschuldigt. Deswegen wird es immer ein Geheimnis bleiben, wie es entstanden konnte. Aber es hatte mit Stolz, mit Einbildung zu tun, weil er meinte, er ist so mächtig, er gehört nicht zu den geschaffenen Wesen, sondern er gehört eigentlich zu den drei, die über ihm sind, Gott selbst. Er hat gemeint, sie sollten eigentlich zu viert sein. Und er der vierte. Interessant ist, wenn wir jetzt in der Bibel hinachsuchen, bekommen wir einige Hinweise, wie dann die Sünde im Himmel entstanden ist. Aber im Geist der Weissagung gibt es auch sehr interessante Aussagen. Kennt ihr dieses Buch, Die Engel? Das ist ganz spannend, wirklich. Da kann man so viele Sachen entdecken, wie wenn heute in einem Bruchteil von dem noch ansprechen, was hier zu finden ist. Aber interessant ist, wie der Luzifer vorgegangen ist, weil wir merken, dass manchmal das Gleiche bei uns auf Erden passiert. Eine Aussage sagt, Satan begann seine Rebellion, indem er versuchte, die Engel zu verunsichern. Es gelang ihm, sie so zu täuschen, dass er viele Engel für sich gewinnen konnte, bevor seine Ziele ganz zu erkennen waren. Oder eine andere Aussage. Durch hinterhältige Bemerkungen säte Luzifer Zweifel in den Herzen vieler Engel. Seine Strategie wird immer die sein, hinterhältig und nicht offensichtlich zu handeln, täuschend zu wirken, bevor man die Absichten erkennt. Ein ganz interessanter Wesenszug von ihm, das auch gut ist zu erkennen, ist die folgende hier. Auf Seite 31 in dem Buch steht, Luzifer gewann die Sympathie einiger Engel, indem er an der Regentenschaft, Entschuldigung, Gottes Kritik übte. Jetzt, die böse Saat wurde auf eine unauffällige Weise ausgestreut und als sie aufgegangen war und in den Gedanken viele Wurzel geschlagen hatte, dann sammelte er die Beschwerden ein und trug sie dem ältesten Rat der Engel als die Kritik der anderen vor. Also, zusammengefasst, ich gehe herum und sehe Zweifel und dann sage ich dann, schaut, die Leute haben alle ein Problem mit dir, Gott. Weil eigentlich bin ich der Urheber gewesen. Aber er versteckt sich dann hinter den anderen und sagt, als ob es von ihnen gekommen wäre. Und leider passiert das auch oft bei uns Menschen. Ist es nicht so? Man versucht manchmal, andere zu beeinflussen, damit die dann ihre Meinung sagen und dann sagt man, schau, was die anderen alle denken. Aber letztendlich kommt es von der einen Person aus. Können wir leider auch oft in unseren Gemeinden feststellen, dass das auch passiert. Und das ist sehr traurig. Und dann gibt es einige andere Aussagen auch. Eventuell könnte ich noch eine erwähnen hier. Satan war sehr erfinderisch, wenn er seine Seite der Angelegenheit darstellte. Sobald er merkte, dass ein Argument durchschaut wurde, wechselte er das Thema. Auch eine bekannte Taktik. Ja? Wenn es zu heiß ist, dann wechseln wir das Thema. Einfach gut zu wissen, wie er gewirkt hat, denn manchmal sind wir auch in Situationen gegenüber Menschen, wo eigentlich das gleiche Muster vorzufinden ist. Hinterhältig, Zweifel zu sehen in anderen und dann aufgehen lassen und dann sie sprechen zu lassen für dich. Oder das Thema zu wechseln, wenn es doch zu nahe an den Kern kommt. Und so merken wir jetzt, dass jetzt eine Situation entstanden ist im Himmel, wo Unruhe war. Die Engel haben das vorher noch nie gekannt, was es heißt, miteinander uneins zu sein, wo Misstrauen entstanden ist. Das war für sie etwas Neues, Fremdes. Und sie waren da sehr, sehr verunsichert dadurch. Und es ging dann so weit, dass wir dann das haben, was in Offenbarung Kapitel 12 und Vers 7 steht. Schauen wir diesen Text zusammen an. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 7. Offenbarung 12 und Vers 7. Das war dann fast unausweichlich, dass es dazu kommt. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel, das heißt Jesus und seine Engel, kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, das heißt der gefallene Luzifer und seine Engel. Die Engelwelt war jetzt gespalten. Zunächst einmal halbe-halbe, aber dann ließen sich manche überzeugen, dass sie doch zu Gott zurückkehren und zum Schluss blieb es ein Drittel für Luzifer, zwei Drittel bleiben bei Gott. Und ab dem Tag gab es keine Ruhe mehr im Himmel. War eine offene Konfrontation da, wie sie keine vorher gekannt hatte. Und es steht dann weiter hier, dann, wenn wir weiterlesen, Offenbarung 12. Und Vers 8. Und sie siegten nicht und ihre Städte wurden nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Und so ging die Auseinandersetzung auf unserem Planeten weiter, bis zum heutigen Tag, weil Adam und Eva leider an diesem einen Tag von der Frucht genommen hatten. Und jetzt hat Gott erkannt, nachdem die Menschen auch gefallen sind, wenn die Menschen jetzt keinen Schutz haben, sind sie völlig ausgeliefert. Was machen wir? Und jetzt war der Moment, wo die Notwendigkeit von Schutzengeln entstanden ist. Denn ohne Schutzengel hätten wir als Menschen keine Chance. Wir sind ihnen so viel, wie sagt man, an Dank schuldig, was wir gar nicht wissen. Und deshalb in Hebräer Kapitel 1 und Vers 14 wird dort ausgesprochen, was die Engel jetzt tun in dieser neuen Situation, wo unsere Erde auch in diesem Konflikt jetzt hineingeraten ist. Hebräer Kapitel 1 und Vers 14 sagt, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um deren Willen, die das Heil ererben sollen. Das heißt, die Engel werden ausgesandt zu unserem Planeten, um uns zu dienen, damit wir das Ziel nicht verfehlen, damit wir bewahrt werden auf dem Weg zum Ziel. Und dieses Thema Schutzengel beschäftigt mich, weil ich überlege mir, da haben wir jetzt Engel rund um die Uhr, die uns begleiten, unsichtbar. Wann haben wir Gott zuletzt dafür gedankt? Überlegt euch, rund um die Uhr ist ein Engel bei dir, den du nicht siehst und der wahrscheinlich ganz selten ein Dankeswort bekommen hat im Laufe unseres Lebens. Aber selbstlos dient er trotzdem weiter. Das ist, als ob du jetzt dich einsetzen würdest für einen Menschen und er nimmt dich 10 Jahre lang gar nicht wahr. Wäre das für deine Motivation eine Überwindung dann irgendwann? Für diesen Menschen da zu sein und er nimmt dich nicht wahr, weiß gar nicht, dass du da bist. Die Engel sind ja ganz eng mit uns verbunden, aber wir wissen das nicht genau und es ist uns nicht so richtig bewusst. Aber schauen wir uns ein paar Beispiele an in der Bibel, die uns da ein bisschen zeigen, wie die Engel hier in der Vergangenheit gewirkt haben. Daniel Kapitel 6. Daniel Kapitel 6. Einige konkrete Beispiele, wie sich die Engel für uns einsetzen. Daniel Kapitel 6, Vers 21. Das ist jetzt die Geschichte, wo er in der Löwengrube ist. Und dann in Vers 22 lesen wir dann, Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Vers 23, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen, den Drachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Welche Art von Schutz bietet der Engel hier an? Welche Art von Schutz? Wir könnten sagen, körperlicher Schutz, oder? Rein physischer Schutz. Die Löwen bedrohen ihn, aber sie können nichts tun. Und der Engel war es, der den Löwen daran gehindert hat. Die Engel sind die, die eigentlich den Willen Gottes konkret in der Situation ausführen. Die Engel bieten uns also körperlichen Schutz. Im 1. Könige 19 bei Elia haben wir eine andere Art von Engagement, das die Engel für uns machen. 1. Könige Kapitel 19, das ist dort, wo der Elia gerade am Berg Karmel gewesen ist und wo der große Showdown war mit den Propheten, mit den Falschen und dann die Isabel ganz wütend ist, die Frau von König Ahab, und er läuft weg und flüchtet und ist ganz entmutigt und deprimiert und möchte sterben. Und dort tauchen wir jetzt hinein. 1. Könige Kapitel 19 und Vers 4. Er aber ging hin in die Wüste, einige Tagereise weg, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Hast du manchmal auch das Gefühl in deinem Leben, dass du entmutigt bist, dass es alles keinen Sinn mehr hat, dass alles nur mühsam und anstrengend ist, dass die Herausforderungen zu viel sind, dass wir frustriert sind. Ich denke, das kann uns allen gehen, so gehen. Und jetzt, welche Rolle spielt der Engel jetzt, wo der Elia entmutigt ist? Welche Rolle? Lesen wir weiter. Vers 5. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und dann hat er ein bisschen gegessen. Und dann Vers 7. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Was hat der Engel hier gemacht? Elia war entmutigt, er war enttäuscht, er wusste nicht, wie es weitergeht, hatte keine Lust zum Leben. Und der Engel sagt, nicht aufgeben. Er hat ihn ermutigt, emotional ermutigt. Wenn wir enttäuscht sind, wenn wir Herausforderungen haben, tut dein Schutzengel das Gleiche mit dir. Wenn du ermutige Gedanken in den Kopf bekommst, dann sind das die, die er dir gegeben hat, damit du nicht aufgibst, damit du nicht dich verzweifeln lässt an der Situation, in der du bist. Dann ist es dein Schutzengel, der diese Gedanken in dich hineinlegt. Es ist gut, dass sie bei uns sind, sonst müssten wir öfters verzweifeln, denke ich. Apostelgeschichte 5 haben wir ein anderes Beispiel. Apostelgeschichte 5. Und Vers 19. Die Apostel sind hier manche jetzt ins Gefängnis gelegt worden. Und dort in Vers 19 lesen wir jetzt in der Nacht: Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf und führte sie heraus und sprach: Geht hin! Also der Engel bietet uns auch einen persönlichen Schutz. Beim Daniel war es ein körperlicher Schutz, bei Elia war es emotionale Begleitung und hier bei den Aposteln war es auch persönliche Begleitung, Schutz. Dort, wo Dinge aussichtslos erschienen, haben sie die Wege geöffnet. Kann es manchmal Gefängnistüren in unserem Leben auch geben, die wir denken, dass sie unüberwindbar sind? Dann sind es die Engel, die Boten Gottes, die dann die Dinge dann auf Auftrag Gottes dann so zurechtlegen, damit der Weg für uns geebnet wird. Sie sind die dienstbaren Geister, die da sind, um uns beizustehen. Die Engel bieten auch einen anderen Schutz an, in Matthäus Kapitel 4 und Vers 11, wo Jesus gerade versucht worden ist, in der Wüste, da sehen wir auch, wie sie eine wichtige Rolle gespielt haben. Und am Ende der Versuchung, ja, nach der dritten Versuchung, die der Teufel ihm gemacht hatte, in Matthäus Kapitel 4 und Vers 11, da steht: Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Das heißt, auch Jesus hat Schutzengel gehabt. Hast du mal darüber nachgedacht? Jesus selbst war jetzt von denen beschützt, die er eigentlich selbst geschaffen hatte. Das ist ein interessanter Gedanke, oder? Er war eigentlich denen unterstellt, die eigentlich seine Diener sind. Sie haben ihn also auch als Schutzengel in dieser Zeit gedient. Und da sehen wir auch den emotionalen und geistlichen Schutz und Begleitung, die die Engel dann uns geben. Da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Wie haben sie ihm gedient hier? Durch ermutigende Worte. Das war schwierig. 40 Tage nichts gegessen an diese harten Prüfungen. Dann hat er Ermutigung gebraucht. Ein letzter Einblick noch hier von einem Beispiel. 2. Könige Kapitel 6 und Vers 16. Zeigt ein bisschen so die große Perspektive, wo Gott, glaube ich, auch unsere Augen öffnen möchte. 2. Könige Kapitel 6 und Vers 16. Das ist dort, wo Elisa zusammen mit seinen Dienern und Mitarbeitern ist und sie sind belagert von den fremden Kriegsheeren. Und Elisa, der Prophet, sagt, es gibt da auch die Engel, die für uns sind, aber die sind nicht sichtbar. Und dann tauchen wir dort in eine Situation hinein, in Vers 16. Und dann sagt der Prophet: Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa, Vers 17, betete und sprach: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feurige Rosse und Wagen um Elisa her. Gott hat ihm die Augen geöffnet und gezeigt, das ist die Realität, die eigentlich da ist, aber für euch Menschen meistens unsichtbar ist. Die Engel Gottes sind dabei und sind da, um euch zu helfen und um euch zu schützen. Und Gott wird wahrscheinlich unsere Augen nicht oft öffnen, damit wir das leibhaftig sehen, aber er kann uns in unseren Gedanken die Wahrnehmung stärken, dass wir uns bewusst sind, die Engel sind immer bei uns. Wann hast du zuletzt Jesus dafür gedankt, dass du einen Schutzengel hast? Wann war das letzte Anerkennungswort, das dein Engel bekommen hat? Ich möchte jetzt kein schlechtes Gewissen machen, nur zum Reflektieren. Bei mir war das auch schon länger her, muss ich leider sagen. Aber ich denke, wir könnten Jesus ruhig viel öfters für die Engel danken, die er uns gegeben hat. Interessant ist, wenn wir jetzt hineinblicken hier in die Zeit, wo Jesus gelebt hat. Ihr könnt euch erinnern, da gibt es zwei Begebenheiten, wo die Apostel oder ihre Verwandten Engel treffen. Die erste war nach der Auferstehung. Da kommt Maria von Magdala und einige andere Frauen zum Grab. Und welche Personen sehen sie dann? Lukas 24 steht das. Zwei Männer in weiß gekleidet. Und bei der Auferstehung ist die zweite Begebenheit. Jesus ist in den Himmel gefahren und dann schauen sie und dann werden sie angesprochen. Da stehen zwei Männer in weiß und sagt, warum schaut ihr so nach oben? Kennt ihr die zwei Geschichten? Und interessant ist, wenn wir in den Geist der Weissagung jetzt hineinblicken, im Buch Leben Jesu, für beide diese Situationen bekommen wir mit, dass da steht, die zwei waren die Schutzengel, die Jesus, und jetzt zitiere ich, während seines ganzen Lebens auf Erden bei sich hatte. Das waren die zwei Schutzengel, die die Menschen dann sichtbar gesehen haben, bei der Auferstehung und bei der Himmelfahrt. Jesus hatte sein ganzes Leben bei sich. Das ist schon faszinierend, wenn man dann drauf kommt, oh, ihr wart die zwei Schutzengel, alle diese 33 Jahre, wow. Überlegt euch, was das für diese zwei Engel bedeutet hat. Die Schutzengel Jesu zu sein. Können wir uns gar nicht vorstellen, was für eine Ehre das für sie gewesen sein mag. Womöglich darf ich hier eine Aussage noch vorlesen. Noch ein paar Gedanken zum Schluss über die Engel. Jedem Nachfolger Christi wird ein Engel zugeordnet. Diese himmlischen Wächter schützen die Gerechten von der Kraft des Bösen. Gottes Volk, das der verführerischen Kraft ausgesetzt ist, hat die Zusicherung eines unaufhörlichen Schutzes, himmlische Engel. Jene, welche Christus folgen, sind immer unter Gottes Schutz sicher. Der Böse kann nicht die Abschirmung durchdringen. Dass du und ich am Leben sind heute, kannst du deinem Schutzengel verdanken. Das soll uns mal bewusst werden. Wir leben nicht aus eigener Kraft. Wir sind völlig ausgeliefert. Und ohne den Schutz des Himmels haben wir keine Chance. Noch abschließend drei Gedanken. Dass die Engel uns rund um uns begleiten, ist das eine gute oder schlechte Nachricht? Es kann sein, dass wir manchmal den Eindruck haben, das ist eine schlechte Nachricht, weil wir gerade auf dieser Internetseite bin, könnte ich sagen, naja, ich bin nicht so sicher, ob ich jetzt wirklich die Begleitung dabei haben möchte. Könntest du dich kurz für 5 Minuten ausklinken und dann kannst du wieder zurückkommen. Wenn wir den ganzen Tagesablauf jetzt reflektieren und uns bewusst sind, dass wir eigentlich ständige Begleitung haben, was fühlen wir dann dabei? Wenn der Engel sichtbar wäre, eine Frage, wenn der Engel sichtbar wäre, würde manches im Tagesgeschehen, manche Sachen, die ich mache, dann plötzlich von alleine dann eventuell ausfallen? Nur zum Reflektieren. Nicht um Angst zu machen, nur zum Reflektieren. Der Engel ist ja da, um uns zu helfen. Ich denke, überlegt euch, manchmal glaube ich, sind die Engel ganz traurig, wirklich traurig. Das tut ihnen richtig weh, wenn sie mitbekommen, wie ich Dinge sage, welche Worte ich verwende, was ich anschaue oder höre oder was ich tue. Boah, das muss wehtun. Weil du überlegst euch, die Engel sind einerseits bei uns an unserer Seite in dieser dunklen Welt der Sünde, aber zugleich vor dem Thron Gottes. Der Kontrast zwischen der Heiligkeit Gottes und unserer Erde, und das müssen sie täglich, dieses kalt und warm Wechselbad erleben, denke ich, ist nicht leicht für die Engel emotional. Also es würde nicht schaden, ein bisschen zu versuchen, sich in das Leben eines Schutzengels hineinzuversetzen, wie es ihm geht in der Begleitung von mir. Es ist eine gute Nachricht, dass sie bei uns sind, rund um die Uhr. Und dafür sollte man wirklich dankbar sein. Drei Gedanken noch zum Schluss. Wie können wir damit umgehen, jetzt, dass sie ständig bei uns ist? In der Gegenwart der Engel, das ist der letzte Punkt hier, in der Gegenwart der Engel zu leben. Erstens, in ihrer Gegenwart mutig leben. Weil wir wissen, dass wir sie bei uns haben, dürfen wir mutig vorangehen. Eine Aussage von Ellen White: Gott steht bereit, um jede Seele, die in Gefahr ist, zu helfen. Und jetzt, alle Engel werden gesandt, um dieser Seele beizustehen. Überlegt euch, alle Engel werden gesandt, wenn du das brauchst. Auch mehr als einer. 10, 20, 100, um dir zu helfen. Finde ich faszinierend. Also, in ihrer Gegenwart dürfen wir mutig leben. Zweitens, in ihrer Gegenwart dürfen wir auch ehrenhaft leben. Interessante Aussage hier, auch aus diesem Buch Engel. Du bist nicht allein im Kampf gegen das Böse. Wenn der Vorhang auf die Seite gezogen werden könnte, würdest du himmlische Engel sehen, die mit dir kämpfen. Das ist ihre Aufgabe, die Jugendlichen zu schützen. 10.000 mal 10.000 und Tausende von Tausend Engeln dienen der Jugend. Dorothee und Salome, habt ihr das mitbekommen? Das lese ich noch einmal extra für euch jetzt. Ist noch jemand Jugendliche da? Okay, für euch extra, noch einmal. Es ist ihre Aufgabe, die Jugendlichen zu beschützen. 10.000 mal 10.000, wie viel ist das? 1 Million, nein, mehr als das. 100 Millionen sogar. 10.000 mal 10.000 und Tausende von Tausend Engeln dienen euch. Stellt euch das vor. Ihr seid nicht alleine. Es ist nicht gut zu wissen. Wir dürfen also ehrenhaft und mit Ermutigung unser Leben gestalten. Das war der zweite Punkt. Erstens mutig sein, zweitens ehrenhaft leben. Und das Letzte, da geht es um die Dankbarkeit, dieses Bewusstsein, dass die da sind für uns, was wir oft leider vergessen. In ihrer Gegenwart dankbar leben. Letzte Aussage für heute. Und die bewegt mich sehr, sehr tief. Erst wenn die Fürsorge Gottes im Licht der Ewigkeit gesehen wird, werden wir verstehen, was wir der Fürsorge und des Eingreifens der Engel zu verdanken haben. Also erst später werden uns erst bewusst werden, was alles nicht hätte sein können ohne sie. Wie dankbar wir ihnen sein dürfen. Jetzt, jeder Erlöste wird den Dienst der Engel in seinem Leben verstehen. Also Christian in deinem Leben, Monika in deinem Leben, Michael in deinem Leben, Lea in deinem Leben, Bärbel in deinem Leben. Jeder Erlöste wird den Dienst der Engel in seinem Leben verstehen. Puh, da werden die Augen so richtig geöffnet werden. Das hast du alles für mich gemacht. Und ich habe dir nicht einmal bedankt dafür. Oh, das tut mir echt leid. Dann geht es weiter. Der Engel, der sein Wächter von Anfang an war, also seitdem du geboren bist, der seine Schritte behütet und begleitet hatte, der seinen Kopf am Tage der Gefahr bedeckte und mit ihm im Tal des Todes gewesen ist, der seinen Ruheort am Grab markiert hatte, und jetzt das Erstaunliche, jetzt genau aufpassen, wird der Erste sein, der ihn am Auferstehungstag begrüßt. Hast du das gewusst? Dein Schutzengel, falls dir der Tod ereilen sollte vorher, wird der Erste sein, der dich begrüßt bei der Auferstehung. Gewaltig. Was für eine Beziehung die zu uns haben. Was sagt das über den Engel aus? Das heißt, die sitzen so richtig auf Nadeln und sagen, Jesus, wann kann ich mich endlich outen und endlich sichtbaren Kontakt mit dem aufnehmen, den ich dein ganzes Leben begleitet habe. Glaubt ihr nicht, die Engel würden sich öfters zeigen wollen und diesen Kontakt aufnehmen? Aber Jesus sagt, nein, das geht jetzt nicht, das muss erst später sein. Aber wir sind nicht fertig. Wird der Erste sein, der ihn am Auferstehungstag begrüßt. Und jetzt, oh, wie wird es sein? Stell dir diesen Moment vor jetzt in deinem Gedanken. Oh, wie wird es sein, sich mit ihm zu unterhalten und die Geschichte des göttlichen Eingreifens in deinem Leben zu erfahren? Es wird gewaltig. Und da werden wir erkennen, ohne den Engel hätte man keine Chance gehabt. Ohne den Engel wäre alles nicht möglich gewesen. Sie waren diejenigen, die Gottes Absichten realisiert haben. Sie waren unsere Diener eigentlich. Und was könnten wir mitnehmen für uns heute? Die Frage ist, muss ich jetzt bis zum Auferstehungstag warten, um Jesus Danke zu sagen für das, was er durch die Engel gemacht hat? Oder können wir jetzt schon damit anfangen und sagen, Herr Jesus, ich möchte jetzt schon eine Gewohnheit entstehen lassen, wo ich dich regelmäßig für den Dienst meines Schutzengels danke. Und dass du diesen Dank an den Engel weiterleitest. Ich meine, wenn du das Gebet an Jesus sprichst, bekommt der Engel es ja gleich mit. Dann bekommt es von Jesus dann noch einmal mit. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, weil er kann ja deine Gedanken ja lesen. Aber wie wäre es, wenn wir eine Gepflogenheit der Dankbarkeit bezüglich unserer Schutzengel pflegen würden? Ich glaube, sie würden das schätzen. Ich glaube, es würde auch unser Glaubensleben bereichern. Wir treten nicht in eine direkte Kommunikation mit den Engeln ein, das möchten wir nicht machen, weil das kann dann auch vom Feind missbraucht werden. Aber wir können Jesus dafür danken, dass er den Dank weiterleitet. Das können wir machen, jede Zeit. Da steht nichts im Wege. Überleg dir eventuell kurz, was dein Engel für dich bis heute alles gemacht hat in deinem Leben. Gewaltig viel wird es gewesen sein. Und lasst uns einfach dankbar sein für den Dienst, den sie an uns so selbstlos und mit voller Liebe und Hingabe tun. Rund um die Uhr, 24/7. Amen.